Das konnten wir uns nicht gefallen lassen. Die Company hat sofort die Regierung um Hilfe gebeten. Schließlich war Fort St. George eine unserer profitabelsten Niederlassungen. Treffpunkt von Händlern aus aller Herren Länder. Lagerplatz für die Textilien aus dem Hinterland. Zwischenlager für Güter aus China, Java und sonst woher. Außerdem ließ es sich dort gut leben. Wenn die weiß gekalkten Häuser in der Sonne leuchteten, sahen sie aus, als wären sie aus Marmor. Und ein Stück Land einwärts hatten die besser verdienenden Angestellten der Company ihre Villen mit Gärten drumherum, voll tropischer Blumen, Palmen, Papaya und Banyanbäume. Herrlich!
Dass sich so viele Angestellte der Ostindien-Gesellschaft den Luxus einer Villa und einer umfangreichen Dienerschaft leisten konnten, lag daran, dass sie ihre Gehälter mit Geschäften aufbesserten, die an der Kompanie vorbeigingen.
Ja, es mag ein paar schwarze Schafe gegeben haben, aber wegen denen hätte unser König niemals die 24 Schiffe mit den 800 Matrosen und den 1200 Soldaten geschickt. Das war im nationalen Interesse. Die Auseinandersetzung mit den Franzosen ist nicht umsonst gelegentlich der Erste Weltkrieg genannt worden. Und entschieden hat ihn am Schluss die Überlegenheit unserer Seestreitkräfte.
Die Zahl der englischen Soldaten in Indien wuchs rasch an. Die Ostindien-Gesellschaft, die es anfangs nicht auf territoriale Gewinne abgesehen hatte, befestigte ihre Niederlassungen und nahm das Umland in Besitz. Das Mogulreich hatte seit der Ankunft der Briten einen Niedergang erlebt. Es war in größere und kleinere Königreiche und Fürstentümer zerfallen und mit denen geriet die Kompanie immer wieder in Konflikt. Mit Suraj-ud-Daula zum Beispiel.
Der Nawab von Bengalen. Dem fiel es plötzlich ein, unverschämte Forderungen an uns zu stellen. Wir sollten die Befestigung von Kalkutta schleifen, angeblich, weil er um den Frieden in seinem Reich besorgt war. Dem haben wir natürlich was gehustet. Da greift er unsere Garnison an, überwältigt sie und sperrt 146 Leute eine Nacht lang in das Militärgefängnis der Company. Aber was für eine Nacht! Ganze 23 haben das Schwarze Loch überlebt. Na, der konnte sich auf was gefasst machen.
Aus Madras rückte eine 3000 Mann starke britische Streitmacht unter dem Kommando von Sir Robert Clive an. Bei Plassey, 150 Kilometer nördlich von Kalkutta, traf sie auf die 50.000 Soldaten des Nawab und schlug sie vernichtend. Entscheidend war der Einsatz der britischen Artillerie, sowie der Umstand, dass die meisten von Suraj-ud-Daulas Männern vorher bestochen worden waren. Der Nawab wurde gefangen genommen und getötet. Als sich ein paar Jahre später Kaiser Shah Alam II., der versuchte, die Reste des zerfallenen Mogulreiches wieder zusammenzukitten, den Briten entgegenstellte, besiegte Clive auch ihn. Dem Monarchen wurde ein Vertrag diktiert, in dem er gegen eine großzügig bemessene Pension der Ostindien-Gesellschaft Bengalen, Bihar und Orissa überließ. Die Verteidigung dieser riesigen und äußerst gewinnträchtigen Länder übernahmen die Kolonialherren. Regieren durften gefügige Nawabs. Robert Clive konnte stolz verkünden:
Es ist kaum eine Übertreibung zu behaupten, dass das gesamte Mogulreich in unseren Händen liegt.
Oh, well, das war wirklich kaum übertrieben. Clive selbst hatte seinen Teil dazu beigetragen. Dafür war er nach seiner Rückkehr einer der reichsten Männer Englands, ein Nawab. So nannte man diejenigen, die in Indien ihr Glück gemacht hatten und sich nun zu Hause einen Platz in der Gesellschaft erkaufen konnten. Oder gar einen Sitz im Parlament.
Nawab oder Nawab war ursprünglich ein Fürstentitel. Die islamische Entsprechung des hinduistischen Maharajas. Die echten Nawabs und Maharajas aber wurden immer mehr zu Bütteln der Briten und Franzosen.